Und zwar damals eigentlich schon klar, dass wir dieses Hamsterrad, dieses höher, schneller, weiter in der Milchproduktion nicht so bis ans unseren Renteneintritt weitermachen wollten.
Podcast Zukunft Landwirtschaft. Die DLG-Mitteilungen auf die Ohren. Deep Dive.
Herzlich willkommen zum Podcast Bio 2030, DLG-Mitteilungen zum Thema Bio in Sachsen. Wir haben hier eine kleine Runde mit, wenn man es richtig sagt, vier Landwirten, einer Landwirtin und drei Landwirten. Und mein Name ist Konrad Timm, ich bin der Gastgeber hier. Und wir fangen gleich an mit René Döbelt aus der Nähe von Leipzig im Landgut Nehmt. René, wie hat sich das bei euch entwickelt?
Hallo Konrad, liebe Kollegin. Wie hat sich das bei uns entwickelt? Ich bin 1991 mit dem Studium fertig geworden und die Welt war offen in mehreren Beziehungen. Die DDR-Landwirtschaft musste sich extrem verändern. Wir hatten bis zur Wende 1 Million Mitarbeiter in den Landwirtschaftsbetrieben und jetzt sind wir noch 70.000. Also es gab einen regelrechten Strukturbruch und in diesem Strukturbruch wurden auch die Betriebe alle neu aufgestellt. Und ich bin hierher gekommen als junger Absolvent, eigentlich mit der Ambition, hier Betriebsleiter zu werden oder mich einzuarbeiten in eine Betriebsleitung. Und dann haben die Bauern hier gesagt, nee, wir wollen diese Risiken, die die neue Zeit bringt, nicht mehr als Agrarunternehmen, das sich umwandelt, tragen, sondern wir wollen verkaufen. Und so bin ich dann, habe ich dann eine Woche vor meinem 26. Geburtstag in Betrieb angemeldet und habe dann am 1. Januar 1992 hier Flächen und einen Stall aus der LBG übernommen. Und hier war die Situation so, dass wir im Wasserschutzgebiet liegen und dass die Trinkwasserwerte so schlecht waren, dass die Durchschnittswerte bei 85 Milligramm Nitrat lagen im Wasser und die Einzelwerte über 120 Milligramm Nitrat. Kleinkinder wurden mit Wasser aus Flaschen versorgt, weil die eben sonst also gesundheitliche Schäden hinter sich aus der Wasserleitung gesundheitliche Schäden bekommen hätten. Sodass bei uns dann relativ schnell der Entschluss reifte, durch ökologischen Landbau eben auch das Trinkwasser mitzusanieren. Und wir waren dann einer der ersten 6 Betriebe in Sachsen, die dann umgestellt haben auf ökologischen Landbau und haben dann sozusagen die Ernte 92 bereits als, jetzt würde man sagen, Nulljahr, damals hat man gesagt, es war schon in der Umstellung gemacht. Und seitdem sind wir dabei und haben hier Höhen und Tiefen des sächsischen Ökolandbaus hautnah live miterlebt.
Und wie setzt sich der Betrieb heutzutage zusammen?
Wir haben jetzt sozusagen einen Betriebsverbund mit mehreren Firmen. Das hat ja steuerliche Gründe. Im Wesentlichen bewirtschaften wir das als Familie. Wir haben einen Ackerbaubetrieb, der 1000 Hektar ökologisch bewirtschaftet und zusätzlich noch 150 Hektar Grünland. Wir haben einen Milchbetrieb mit 730 Milchkühen, die jetzt wieder umgestellt wurden und jetzt eben ökologisch bewirtschaftet werden. Und wir haben einen Direktvermarktungsbetrieb und einen Energiebetrieb, der Biogas und Photovoltaik macht. In der Direktvermarktung haben wir eine Hofmolkerei, wo wir ca. 800.000 Kilo Milch selbst verarbeiten. Und im Ackerbau haben wir eben unter Beregnung doch recht viel Gemüse und Kartoffeln im Anbau und natürlich Futter und Getreide.
Intensität sowohl bei Milchvieh wie auch bei Gemüse. Dann würde ich gerne Josephine fragen. Josephine Moog.
Ja, auch von mir. Hallo in die Runde.
Ja, Josephine, kannst du die Entwicklung von eurem Betrieb beschreiben?
Ja, das kann ich. Und zwar ist der Betrieb auch nach der Wende gegründet worden. Und zwar von meinem Stiefvater Wolfgang Faller. Der ist aus dem Schwarzwald nach seiner Ausbildung hierher gekommen und hat den Betrieb hier in Klappendorf angefangen aufzubauen. Wir sind auch schon viel breiter aufgestellt gewesen als heute, weil er leider mit 45 Jahren von heute auf morgen verstorben ist und den Betrieb, den er bis dahin aufgebaut hatte, zurückgelassen hat, sage ich mal, inklusive halt auch Familie und meiner Mutter und meinen Geschwistern. Und meine Mutter hat dann daraufhin 2009 das so gut, wie es ging, versucht weiterzuführen und aufrechtzuerhalten. Wir hatten schon im Jahr 2002 auf Bio umgestellt, also auch schon relativ lange mittlerweile. Und sie hat dann infolge dieses Schicksalsschlags halt den Betrieb auch etwas umstrukturiert. Wir hatten früher eine Bio-Biogasanlage. Wir hatten Schweine von der Muttersau bis zum Schlachtschwein, eine Mutterkuhherde, Lohnbetrieb und natürlich auch Ackerbau und sind mittlerweile, was das angeht, ziemlich zurückgefahren, sind mittlerweile tierlos unterwegs, reiner Ackerbaubetrieb, Kartoffeln, Gemüse, Erbsen, Getreide, Ölfrüchte und machen noch Lohnarbeiten, um unsere Maschinen und unser Personal auszulassen. Genau.
Mhm. Vielen Dank, Josefine. Dann kommen wir zum dritten im Bunde hier, Steffen Luderer aus dem Vogtland. Steffen, kannst du euren Weg beschreiben ein bisschen?
Hallo, liebe Kollegen. Hallo, Konrad. Ja, ich bin persönlich schon 25 Jahre in der Branche Landwirtschaft tätig, ganz am Anfang als Quereinsteiger und habe 2016 im Sommer, also mitten in der Milchpreiskrise, das Betrieb Milchgut Triebtal hier im Vogtland mit meiner Geschäftspartnerin Nicole Andermann aus ihrer Seite, familiärer Seite, übernommen im Zuge der Altersnachfolge. Und damals noch mit 600 Kühen, derselben Flächenausstattung wie jetzt, in einer alten Milchviehanlage, Baujahr 1974, mit 9 Microbordern und der Arbeitsbelastung an der Oberkante. Und uns war damals eigentlich schon klar, Nicole noch mehr wie mir, dass wir dieses Hamsterrad, dieses höher, schneller, weiter in der Milchproduktion nicht so bis ans in unseren Renteneintritt weitermachen wollten. Und haben damals schon den Gedanken gehegt, in Richtung Öko, Bio, wie man es auch bezeichnen möchte, zu gehen. Es hat dann doch noch einige Jahre gedauert. Es waren noch Kredite zu tilgen für die Microbotter. Und auch im Bereich der Mitarbeiter, der Stallmitarbeiter, war noch einiges zu bedenken, dass dort Mitarbeiter, langjährige Mitarbeiter, dann jetzt planmäßig in die Rente gegangen sind. In diesem Zuge haben wir dann die Milchviehherde abgestockt auf 250 Kühe plus Nachzucht. Und haben das Ziel, die dann im Sommer auf Vollweide mit dem Prinzip Kurzrasenweide zu füttern. Saisonale Abkalbung, das bedeutet, die Kühe kalben zwischen Mitte September und jetzt Weihnachten und versuchen damit, die Milchproduktion hier an diesem Standort, in diesem alten, für fast 50 Jahre alten Stallgebäude, noch einige Jahre weiterzuführen.
Danke sehr, Steffen. Gustav, was fällt dir auf bei diesen Schilderungen?
Ja, ich hätte an Josefine eine Rückfrage. Die letzte Passage war, wir arbeiten heute viel los. Das ist für mich, für Bio-Ackerbaubetriebe eine zentrale Frage. Habe ich eine Verbundwirtschaft wie die anderen beiden Kollegen über Milch oder habe ich sie nicht? Und wenn ich sie nicht habe, wie kann ich das ansonsten gestalten? Meine Frage ist, die Biogasanlage, besteht die noch?
Also auch die haben wir nicht mehr, aber mit der arbeiten wir mittlerweile zusammen. Also so, dass wir halt eine, wie im Tierbereich, Futtermistkooperation, sowas besteht bei uns in der Region. Und auch eine Futter-Gärrest-Kooperation, kann man es nennen, mit dieser Biogasanlage, zu der wir einfach mittlerweile nicht mehr gehören. Aber genau. Sie gibt es noch.
Sie gibt es noch und ihr habt den eine Verbundwirtschaft organisiert. Was kommt da von euch hin? Habt ihr Futterpflanzen im Anbau? Habt ihr Luzerne? Habt ihr Kleegras? Oder sind das andere Geschichten?
Nee, genau das sind sie im Wesentlichen. Und dann kommt es ein bisschen noch aufs Jahr drauf an. Körnermais ist schon auch immer wieder eine Idee. Und wenn der in manchen Jahren nicht so gut funktioniert, dann wird es halt Silomais. Da kann man ja immer mal ein bisschen switchen, je nachdem. Genau, das sind so im Wesentlichen die Dinge, mit denen wir dann die Kooperation bedienen.
Dann ist mir diese Frage beantwortet. Dann sehe ich alle drei Betriebe, die wir in der Runde haben, als stabil aufgestellt. Ihr habt die Möglichkeit, Futterbau zu machen, Leguminosenfutterbau und daraus auch mobile Dünger wieder zurückzunehmen. Und das ist eine relativ stabile Situation. Und dann können wir uns über Produktion und Markt unterhalten.
Genau. Kommen wir nämlich damit zum Marktthema. Und jetzt gehen wir in der Reihenfolge andersherum. Jetzt fangen wir mit Steffen an. Wie sieht das denn aus? Habt ihr einen Abnehmer für die Milch vor allen Dingen?
Ja, wir haben einen Abnehmer für die Milch. Das war auch gar nicht so schwierig. Das ist natürlich allererste Voraussetzung, ehe man den Gedanken zu Ende denkt, auf Bio umzustellen. Wie ist die Vermarktung abgesichert? Wir hatten schon einen Milchliefervertrag mit der Herzgutmolkerei in Rudolstadt, die dann leider 3 Monate später in die Insolvenz ging. Und wie auch immer haben sich dann schon auch mehrere Molkereien um uns, kann man schon fast sagen, gerissen. Das war zum einen die BMI in Hof und die Käserei in Bayreuth. Wir haben uns dann letztendlich für Bayreuth entschieden und liefern jetzt ab 1. Januar ins bayerische Nachbarland.
Und die holen alle 2 Tage ab, oder wie ist das?
Das läuft in 2-Tages-Abholung, genau. Mhm. Die haben schon mehrere Betriebe im Erzgebirge, die sie auch abholen. Und da liegen wir nahezu an der Strecke. Von uns bis zur Autobahn sind es noch 10 Minuten mit dem LKW. Und das war denen schon ganz recht, vor allem die Autobahnnähe, weil im Erzgebirge haben sie kleinere Betriebe abzuholen. Dann nehmen sie bei uns die größere Menge Milch noch mit, sind ein paar Minuten auf der Autobahn und wollen Richtung Bayern.
Und mit bei dem Rindfleisch, Altkühe, Kälber und so weiter?
Die Altkühe haben natürlich noch eine längere Umstellungsfrist von 12 Monaten. Bei der Milch haben wir die Umstellungsfrist von 6 Monaten eingehalten. Und für die Kühe haben wir jetzt noch keine Vermarktungsstrecke in Richtung Bio gefunden, keine stabile zumindest. Die gehen auch schon, auch in der Vergangenheit, alle Richtung Bayern. Allerdings über kleinere Viehhändler auch noch zu privaten Metzgern in Oberfranken.
Nach Bayern vor allen Dingen.
Also fast 100% nach Bayern.
Ja. Ja, danke sehr. Josefine, wie sieht es bei euch mit der Vermarktung aus?
Also den Tierteil können wir ja komplett canceln, da wir ja keine Tiere haben. Und im Bereich der Feldfrüchte, also wir haben das große Glück, in Steinburg, Nähe von Frosta zu sein, was die Gemüseerbsen angeht und auch je nach Jahr die Buschbohnen. Das heißt, dort haben wir auch einen sehr sicheren Abnehmer. Wir arbeiten viel mit Vertragsware, versuchen so regional wie möglich zu bleiben. Man muss aber dazu sagen, dass es im Biobereich ja nicht so ist, dass Sachsen unglaublich gut aufgestellt ist, was Weiterverarbeiter angeht. Und einfach ein Teil der Produkte, die wir haben, auch ein Stück weiter weggehen, aber im Inland auf jeden Fall im Wesentlichen bleiben.
Jo, danke sehr. Dann kommen wir zu René. Wie sieht es bei euch mit der Vermarktung aus?
Ja, Vermarktung sind bei uns ja verschiedene Zweige und Richtungen. Wichtigste für uns ist natürlich unsere Direktvermarktung. Ich hatte schon gesagt, dass wir 800.000 bis 900.000 Kilo Milch direkt vermarkten in unserer Molkerei. Und wir haben zwischen eine Vielzahl von Kunden und Kundengruppen, die wir mit unseren Produkten beliefern, versorgen, die das dort auch weiter vermarkten. Und unser jetziges Ziel ist sozusagen, mit unseren Biogemüsen dann diese Kanäle zu bespielen, dass wir also zusätzlich zu den Milchprodukten eben auch noch Kartoffeln, Zwiebeln, Möhren, Rote Beete, was wir so alles anbauen, mit in die Kanäle bekommen. Das ist jetzt so ein großer Schwerpunkt für uns in der Direktvermarktung. Die verbleibende Milch, ach so, vielleicht fange ich dann nochmal anders an. Wir haben dann außerdem noch seit vielen Jahren sind wir sehr aktiv dran, sozusagen die regional und überregional Landwirte zusammenzubringen. Ich bin Gründungsmitglied der ÖBS. Wir haben bereits in 19 Jahren eine Erzeugergemeinschaft für Bioprodukte Öko-Bauernhöfe Sachsen gegründet, die sich jetzt auf pflanzliche Produkte, die nicht Gemüse sind, spezialisiert haben, also Getreide und so weiter. Und wir haben seit letztem Jahr haben wir eine Biogemüse-Regional-AG gegründet, die Gemüsevermarktung, und wir haben die Kartoffeln mit aufgeschaltet, aber im Wesentlichen geht es um das Gemüse, eben auch wieder aus 13 Betrieben aus Sachsen und Sachsen-Anhalt gemeinsam vermarktet. Beide Gesellschaften haben das Ziel, dass wir für unsere Marktpartner auf Augenhöhe sind, dass wir Qualitätsprogramme fahren können und dass wir uns abstimmen können im Anbau, um gemeinsam besser zu vermarkten, als jeder Betrieb das alleine kann. Es ist mir wichtig, das zu erwähnen, dass wir da sehr aktiv sind. Und über diese Kanäle laufen unsere gesamten pflanzlichen Produkte. Die Getreide haben wir eben inzwischen auch eine Infrastruktur aufgebaut, wo Getreide gelagert wird, auch überbetrieblich. Und dann werden die entsprechenden Mühlen bedient und Futterwerke bedient. Wir haben im Gemüsebereich unsere Kanäle, Zwiebeln, roten Beeten, Kartoffeln, vieles auch im Vertragsanbau. Und wir haben in der Milch als Betrieb dann zusätzlich noch die BMI als Kunden für die Mengen, die nicht in der Direktvermarktung sind, was aber ja rund über 80% der gesamten Erzeugung ist.
Ihr habt auch ursprünglich eine ganze Menge Tiefkühlgemüse erzeugt.
Ja.
Das ist aber inzwischen weniger geworden.
Die Frosta hat ja mehrere Kontrakte verloren. Und wenn man jetzt schon mal in so einem Podcast zusammen ist, ist das eben ziemlich frustrierend, wenn man dann erfährt, dass ja Lidl zum Beispiel einen großen Vertrag mit Bioland macht. Und überall an jedem Lidl steht Bioland dran und Bioland und Bioland. Und wenn dann aber Frostgemüse ausgeschrieben wird und Biolandware im Angebot ist, wird dann trotzdem europäische EU-Ware eingelistet und die Biolandware ausgelistet. Und das sind natürlich Themen, die uns als Landwirte da ganz schön treffen. Wir haben also als Erzeugergemeinschaft ca. bei den Erbsen sind wir auf 20% der ursprünglichen Produktion zurückgegangen, weil die Frosta eben gegen die großen Anbieter aus Belgien und Holland eben nicht preiswürdig genug war mit der Verbandsware in Deutschland gegenüber der EU-Ware aus Europa. Und wir sind eben jetzt gerade in unserer Biogemüse-Regional-AG dabei, uns Alternativen anzuschauen, was da Möglichkeiten sind, den Gemüseanbau eben in der Region zu halten und die Investitionen fürs Gemüse, die besonders in Richtung Beregnung und Spezialmaschinen bestehen, dass wir die möglichst dann trotzdem noch nutzen und auslasten können.
Ja, vielen Dank. Gustav, möchtest du dazu noch etwas sagen?
Ja, ich hätte gleich eine Rückfrage zu dieser Vermarktungsgeschichte, die René eben erzählt hat. Dieser Verlust von Vertragsmenge bei Frosta, ist das ein Ergebnis aus 2022?
Nee, das ist schon 2021 gewesen, die Ausschreibung.
Also war schon vorher.
Ist nicht die also im Anbaujahr 2022 ist das schon wirksam geworden.
Also ist wirksam geworden, aber ist keine jüngere Entwicklung. Nachfrage nochmal zum Getreide. Da seid ihr ja auch aktiv, also Getreide und Druschfrüchte mit eurer Erzeugergemeinschaft. Wie würdest du das, ich sag mal, einfach so aus dem Bauch hier und heute einschätzen? Läuft das ganz gut oder ist das auch enttäuschend, so wie wir es eben beim Gemüse gehört haben? Was erlebst du da?
Also beim Getreide ist es so, erstmal mit der Erzeugergemeinschaft haben wir natürlich uns sozusagen auch eine Stellung im Biomarkt erarbeitet in den letzten 30 Jahren, sodass wir jetzt eben sozusagen auch wahrgenommen werden als kompetenter Partner, der eben alle Zertifizierungssysteme im Griff hat und der eben auch Waren in entsprechenden Mengen liefern kann. Und wenn wir über den Markt allgemein nochmal philosophieren wollen, merkt man schon auch da, dass es eher vorsichtig gekauft wird. Also ich denke schon, dass wir unsere Ernte verkauft kriegen, aber die Kunden kaufen nicht sonst wie früher sozusagen, die machen einen Halbjahreskontrakt und dann geht's los. Oder man kauft eben zweimonatsweise und guckt, was man verkaufen kann. Und dann werden für die nächsten 2 Monate die Waren geordert. Ja, und jetzt ist eben unsere Erzeugergemeinschaft ist da eben gefordert, entsprechend aktiv mit den Kunden zu arbeiten, dass die Mengen dann eben auch fließen und abfließen. Aber wir sind optimistisch, dass wir unsere Ernte ordentlich verkauft bekommen und dann eben auch angemessene Preise erzielen können.
Okay, danke sehr. Damit kommen wir zum Abschluss dieser ersten Runde. Wir hören uns gleich wieder in der zweiten Runde, wo es mehr um die Zukunftsaussichten geht. Bis gleich.
Podcast Zukunft Landwirtschaft. Die DLG-Mitteilungen auf die Ohren. Deep Dive.